Bevor wir zu den Ergebnissen kommen, worum ging es denn bei den Kommunalwahlen? Also wie wichtig waren sie?
Es wurden die Bürgermeisterinnen und Stadtparlamente gewählt, wohl auch die Ortsvorsteher Muhtar. Und insofern, es gibt ja in der Türkei nicht mehr sehr viele Wahlen, seitdem die Präsidentschafts- und die Parlamentswahl zusammengelegt worden ist und das auf 5 Jahre gestreckt worden ist. Da sind die Kommunalwahlen so der einzige Zwischentest, den es gibt. Es wird auch von nun an 4 Jahre keine Wahlen in der Türkei geben. Das ist man in Deutschland nicht so gewöhnt, wo ständig irgendwo Wahlen sind. Und einer als Zwischentest, das andere ist, es ging um sehr wichtige Posten. Vor allen Dingen wollte Erdogan natürlich Istanbul und Ankara wiedergewinnen. Städte, die ja ein Vierteljahrhundert mindestens unter der Herrschaft seiner Parteien waren und bei der letzten Wahl verloren gingen, der zurückgewinnen wollte. Und da sah das auch so aus, als könnte er es, weil es da kein Bündnis gab, also vor allen Dingen zwischen den Republikanern und den Kurdinnen. Und das ist gründlich schief gegangen. Die Bedeutung dieser Städte ist auch so, dass, also Istanbul leben einfach mal 20% der Bevölkerung der Türkei. Und es ist auch das ökonomische Powerhouse, also 40% des Bruttoinlandsproduktes kommen auf Istanbul. Und wer diese Städte beherrscht, der kann auch dort seine Klientel versorgen mit Aufträgen, Firmen, Posten bei der Stadtverwaltung und so weiter. Und da ist natürlich dieses Powerhouse Istanbul besonders wichtig und es ist schiefgegangen.
Stichwort schiefgegangen. Wie sind denn die Wahlergebnisse und wie bewertest du sie?
Also gestern Abend war für Leute, die das Regime Erdogan nicht so unbedingt mögen, eigentlich ein sehr schöner Abend, muss ich sagen. Istanbul hat Erdogan mit einem Unterschied von 1 Million Stimmen verloren wieder. In Ankara war es noch schlimmer für ihn. Da hat die Opposition rund 2/3 der Stimmen gewonnen. Und ähnlich sieht es im Lande aus. Was vor allen Dingen auch wichtig ist, dass die führende Oppositionspartei, die CHP, die Republikanische Volkspartei, tatsächlich geschafft hat, absolut vor Erdogans AKP zu landen. Das war ein völlig unglaubwürdiges Ergebnis. Also natürlich, das Ergebnis ist glaubwürdig, aber etwas, womit man überhaupt nicht gerechnet hat. Also die CHP war immer so der Prügelknabe, so ein bisschen wie die Grünen hierzulande, eine Partei, auf die alle schimpfen, die Leute wirklich hassen, wenn auch aus ganz anderen Gründen als bei den Grünen, die so ein bisschen an den Hochburgen an der Ägäisküste hat, ein bisschen Schwarzmeer, aber in der Fläche eine 1%-Partei in Mittel- und Ostanatolien, so dass sie dann so immer landesweit so vielleicht auf 20, höchstens 25% gekommen ist. Die ist jetzt bei 37%. Erdogans AKP ist knapp etwas unter 36%. Also das hätte man wirklich nicht erwartet, dass das so ausgeht.
Diesmal gab es ja kein Bündnis zwischen dem CHP-Kandidaten und der linken kurdischen HDP, sondern diese stellten eigenen Kandidaten zur Wahl auf. Worin liegen deiner Meinung nach die Gründe dafür und wie bewertest du das Vorgehen?
Die HDP so ist nicht angetreten. Da gibt es ein Verbotsverfahren gegen die. Das ist mittlerweile haben sie neue Partei, die DEM.
Ah ja, genau, die Nachfolgepartei quasi.
Genau. Und ja, also die CHP, also es hatte immer ein bisschen, die CHP ist so eine traditionelle, auch linksnationalistische Partei, also auch ein bisschen rechtsnationalistisch, aber das ist in der Türkei eigentlich anders besetzt und hat es damit als Nachfolger sozusagen von Atatürk immer ein bisschen schwer mit Koalitionen mit den Kurdinnen. In der Not machen sie das mittlerweile, weil man gegen Erdogan anscheinend anders nicht ankam. Diesmal war es einfach so, dass die Kurdinnen zwar in ihrem Gebiet dann doch die ganzen Bürgermeisterposten weitgehend erobert haben, aber im Westen der Türkei schwach waren. Die Leute haben dann doch lieber die CHP gewählt, weil es klar ist, eine Kandidatin war das in Istanbul, die wird natürlich nie Oberbürgermeisterin. Dazu reicht es nicht, Sie hätte aber der CHP entscheidend Stimmen wegnehmen können und das wollten die nicht. Außerdem ist mittlerweile der Oberbürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, sehr beliebt. Also das hat auch mit seiner Persönlichkeit zu tun. Und da kann ich vielleicht noch was anschließen. Ein Grund für Erdogans Niederlage ist ein struktureller Grund bei den Kommunalwahlen auch, dass er halt dafür sorgt, dass er das einzige Gesicht seiner Partei ist. Und das sieht auch so aus, dass Leute von Ministerinnenposten, dass die weiblichen Formen kann man, glaube ich, weglassen, sind fast nie Frauen. Parlamentssitzen oder Bürgermeisterämtern sehr rasch ausgewechselt werden von seiner Partei, dass sie nicht irgendwie sowas wie eine eigene Statur gewinnen, einen eigenen Anhang. Nur Erdogan soll strahlen. Das heißt aber, er hat auch kein besonders bekanntes Humankapital sozusagen. Entscheidend zum Beispiel war in Ankara, dass er den Medi Gökçek da abgesägt hat, der in über 20 Jahre lang Bürgermeister war, sehr beliebt. Also ich habe ihm keine Tränen nachgeweint, aber er hatte Ankara im Griff und jetzt hat Erdogan Ankara völlig verloren. Und ähnlich ist es halt auch in Istanbul. Der Ekrem İmamoğlu ist nett, macht seine Sachen gut, ist beliebt. Und der Kandidat, den da Erdogan ausgesucht hatte, naja, also da musste man erstmal ein bisschen googeln. Murat Kurum, da hatte er einfach auch kein Personal, um gegenzuhalten.
Wie sieht's denn so geografisch aus? Gibt es da Unterschiede? Also du hast schon erwähnt, im Westen wurde er der Kandidat der CHP gewählt. Aber gibt es sonst noch irgendwie Unterschiede und wie sieht das mit Stadt-Land-Verhältnis aus?
Ja, das ist wie immer sehr bedeutend. Also es ist einerseits so, dass Erdogan hat Mittelanatolien weitgehend gehalten, aber die großen Städte, vor allen Dingen im Westen, auch verloren, auch teilweise im Osten. Die CHP hat sich so von ihren Gebieten am Mittelmeer und teilweise Schwarzmeer so mehr in die Mitte ausgebreitet. Aber das Konservative, also so Gebiete wie Kayseri, haben sie nicht gekriegt. Es gibt eine andere Entwicklung auch und lokal, dass wieder einige islamistische Parteien aufgetaucht sind. Die Yeniden Refah Party sieht zum Beispiel, vor allen Dingen die, aber auch andere kleine, die lokale Erfolge hatten in den Bereichen. Und da ist es so ein Problem, das Erdogan hat. Er hat sehr auf Kultur, also so konservative Werte, Identität und sowas gesetzt, ne? Weil, naja, mit der Wirtschaft, es läuft nicht so gut bei 55% Inflation. Und es geht ihm da ein bisschen so wie in Deutschland, wenn Politiker versuchen, so ein bisschen auf AfD zu machen mit Fremdenfeindlichkeit. Letztendlich wählen die Wähler dann eben doch das Original. Und Erdogan hat natürlich also im Westen sehr viele junge und säkulare Wähler noch mehr verschreckt, als es eh tut. Aber er hat ihm dafür, aber so wie die anderen islamistischen Parteien, die eben nicht mehr unter seiner Kontrolle sind, hat er nicht dazu gewonnen. Da sind lokal eben so islamische Parteien erneut aufgewachsen, die er vor alle unter seinem Schirm hatte. Das ist für ihn ein Manöverproblem.
Waren denn die zentralen Wahlkampfthemen und wie bewertest du, dass es nicht die Erdbebenkatastrophen waren?
Die Erdbebengebiete haben keine Besonderheit gezeigt, erstaunlicherweise in den Wahlgebieten. Und es hat auch im Wahlkampf jetzt keine Rolle mehr gespielt, weil es letzte Mal auch schon abgehandelt wurde. Erdogan hat halt viel mit Palästina rumgemacht und die anderen haben halt auch die ökonomische Krise und ja, diesen Autoritarismus gegeißelt. Das ist ja insbesondere in den kurdischen Gebieten, wo von 63 Rathäusern, in 59 Rathäusern, die Chefs und Chefinnen einfach abgesetzt wurden und Verwalter eingesetzt von der Regierung wegen Terrorismus. Und diese Rathäuser Diese pro-kurdische Dem-Partei wieder sämtlich gewonnen, sogar ein paar dazu. Es ging um so Sachen, aber das Erdbeben, das ist eine Sache, die ist gelaufen. Man kann nur staunen, dass das so wenig Auswirkung gehabt hat, weil es ist so.
Du hattest über islamistische Parteien, wie war denn das Ergebnis für die Rechtsextremen von der MHP?
Die MHP haben schlecht abgeschnitten. Also das bei der MHP muss man sagen, dass sie seit längerer Zeit in Koalition mit praktischen Koalition mit Erdogan sind. Sie sind landesweit unter 5% geblieben. Es gibt so ein paar Gebiete, wo sie immer noch die stärkste Partei sind. Das sind aber so eher relativ kleine Flecken in der Türkei. Und dieses Bündnis mit Erdogan verträgt sich nicht gut. Außerdem gibt es ja dann eine Spaltung. Es gibt ja die IPartisi, die gute Partei von Meral Akçener, die zur gleichen Sparte gehört, ist eine Abspaltung von der MHP praktisch, die aber bei der Opposition ist. Und die ist auch so, nicht ganz auf 4% gekommen, aber damit sind die Stimmen, die eigentlich MHP-Reservoir ist auch gespalten. Und ich denke auch, dass da ist halt so, dass viele dann halt eben auch Erdogan gewählt haben, also Erdogans Bürgermeisterkandidaten. Also ich weiß nicht, wie viele Frauen dabei waren, aber sicher so gut wie keine.
Kommen wir zum Schluss und blicken hier jetzt noch einmal auf die nächsten 4 Jahre. Du hast erwähnt, bis 2028 wird es kein Stimmungsbild bzw. keine politische Wahl mehr geben. Was bedeutet das überraschende Ergebnis konkret für die nächsten 4 Jahre?
Also man sollte Erdogan nicht abschreiben. Seine Partei ist immer noch stark. Er hat die Justiz, die Medien in der Hand. Er hat die Mehrheit im Parlament. Er kann als Staatspräsident sehr viel entscheiden, also Direktorinnen zum Beispiel von den Universitäten einsetzen, die ganzen Gouverneure einsetzen und so weiter. Es läuft sehr wenig ohne ihn und er ist weiterhin in einer starken Position. Was aber ein Problem wird, also er hat das letzte, wie es weitergeht nach 28. Also bei den letzten Wahlen hat ja Erdogan gesagt, das sind seine letzten Wahlen. Das klang so ein bisschen wie ein Zugeständnis, ist es aber nicht, weil nach der Verfassung darf er eigentlich nicht mehr. Die Verfassung ist so, dass ein Staatspräsident darf zweimal für jeweils 5 Jahre gewählt werden, dann nicht mehr. Erdogan ist bei der dritten Tour, weil die erste zählte nicht, wegen einer Verfassungsänderung. Jetzt ist die Frage, wie er, wenn er weitermachen will, und ich denke, ich nehme schon mal an, dass er es will, dann gibt es einen Trick, das zu machen, indem er ja Wahlen vorzeitig ausschreibt, also indem er halt vorgezogene Neuwahlen machen, dann zählt die letzte Legislaturperiode nicht. Dann könnte er nochmal weitermachen oder er könnte eine Verfassungsänderung machen. Dazu kriegt er aber wohl keine Zweidrittelmehrheit im Parlament zustande. Das heißt, er muss ein Referendum machen. Vorgezogene Neuwahlen sind natürlich ein ziemlich durchsichtiges Manöver. Und Referendum ist schwierig. Und da spielt jetzt das Wahlergebnis schon eine Rolle. Weil es wird für ihn wohl relativ schwierig sein, ein Manöver zu machen, um seine Herrschaft fortzusetzen. Und dann ist natürlich auch das Problem, wie das mit seiner Partei weitergeht, weil die sich sehr stark auf ihn konzentriert. Wenn er nicht mehr Staatspräsident ist, was will er machen? So ein Wechsel wie beim Medvedev und Putin ist auch nicht möglich, weil das Amt des Ministerpräsidenten hat er abgeschafft. Er macht eine reine Präsidialherrschaft. Da kann er also niemanden einsetzen. Er hat eigentlich auch niemanden. Also wie es 2028 mit ihm weitergeht, das wird schwierig. Und eben da dieser große Popularitätsverlust jetzt mit den Lokalwahlen zeigt, der spielt dann eine Rolle. Andererseits muss man sagen, er hat auch die letzte Lokalwahl verloren gehabt praktisch. Wenn auch bei weitem nicht so schlimm wie diese, aber doch empfindlich. Und hat dann trotzdem Präsidentschafts- und Parlamentswahlen gewonnen mit wenig Unterschied zu seinem vorigen Ergebnis. Also man weiß es noch nicht so genau. Aber es wird für ihn sehr viel schwieriger, seine Herrschaft da zu verewigen. Türkei ist trotz aller Probleme mit Pressefreiheit und vor allen Dingen auch mit Justiz, ist doch keine Diktatur geworden. Es ist immer, hat immer noch so ein Stück Demokratie. Es kann immer noch die Regierung geändert werden.